Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Absturz der FDP und der Erfolg der Piratenpartei im Saarland, vor allem diese Aspekte, standen im Mittelpunkt der Wahlnachlese der Parteien heute in Berlin. Dabei ging es sowohl um Auswirkungen auf die Bundespolitik als auch um Weichenstellungen für die nächsten beiden Landtagswahlen im Mai. Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis kam die CDU auf 35,2%, die SPD auf 30,6%, die Linkspartei erreichte 16,1%. Die FDP ist mit 1,2% nicht mehr im Landtag vertreten. Die Grünen schafften knapp den Wiedereinzug. Mit 7,4% auf Anhieb den Sprung in den Landtag geschafft hat die Piratenpartei.
Er hat auch Schattenseiten, der Erfolg der CDU an der Saar. Annegret Kramp-Karrenbauer hat bewiesen, dass man mit dem Versprechen einer großen Koalition Wahlen gewinnen kann. Die Kanzlerin muss sich abgrenzen und bestreitet jegliche Vergleichbarkeit zwischen Saarland und Bund. Mit der FDP wolle sie weiter gut zusammenarbeiten.
Sie brauchen nicht zu fürchten, dass wir mit einer festen Koalitionsaussage für eine große Koalition in die nächste Bundestagswahl gehen. Das halte ich für ausgeschlossen.
Der FDP-Chef hat erneut in den Abgrund geschaut. Für Philipp Rösler geht es vielleicht schon bei den beiden nächsten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ums politische Überleben.
Wenn Sie mit sich vollkommen im Reinen sind, und das bin ich, wenn Sie den Weg für sich vorgenommen haben, wie können Sie die Partei aus dieser schwierigen Lage herausführen, dann müssen Sie diesen Weg konsequent verfolgen. Das ermutigt mich und das wird mir auch weiter die Kraft geben, das Amt so erfolgreich auszuführen, dass wir eine gute Vorlage liefern können, ich sage es nochmal, für Schleswig-Holstein und auch für Nordrhein-Westfalen.
Auch die SPD blickt lieber nach vorne. Nur Juniorpartner in einer großen Koalition. Der Bundesvorsitzende bemüht sich, das Positive herauszustellen.
Für den Auftakt zu den Landtagswahlen sind 6% Zugewinn für die SPD ein gutes Zeichen.
Für die Linkspartei übt die SPD mit der großen Koalition Verrat am eigenen politischen Lager.
Ich denke, wenn es nun zu einer großen Koalition im Saarland kommt, ist das auch ein Zeichen, wohin im Bund die Reise für die SPD hingeht.
Die Grünen haben es nur denkbar knapp geschafft. Der Erfolg der Piraten erinnert sie an die Anfänge der eigenen Bewegung.
Die Piraten werden nicht gewählt, weil einzelne Personen dort sind. Sie werden nicht gewählt, weil dort ganz besonders junge Leute sind, sondern sie werden gewählt, weil sie ein Versprechen geben, dass sie anders sind wie die anderen.
Für den Bundesvorsitzenden ist der Erfolg der Piratenpartei Ausdruck eines veränderten Anspruchs an Politik.
Ich denke, dass die Menschen einfach eine andere Politik möchten. Eine Politik, die sie mitgestalten können, bei der sie verfolgen können, wieso Gesetze entstehen, wie Gesetze entstehen, welche Argumente es dafür gibt.
Die Freude bei der CDU könnte schon bald Ernüchterung weichen. Anders als an der Saar sind die Aussichten in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen ungewiss.
Im Saarland haben am Tag nach der Wahl Vorbereitungen für die Regierungsbildung begonnen. CDU und SPD stehen davor, die Rahmenbedingungen für eine große Koalition auszuloten.
Im CDU-Landesvorstand bereitet die Wahlsiegerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Abend das schwarz-rote Bündnis vor. Eine große Koalition auf Augenhöhe hat sie versprochen.
Ich werde mich auf jeden Fall in den nächsten Tagen mit Heiko Maas treffen. Da werden wir auch über Zeitpläne reden. Es gibt sicherlich auch den Wunsch des einen oder anderen, zumindest die Osterfeiertage, eine kurze Pause einzulegen.
SPD-Landeschef Heiko Maas hat auch seinen Landesvorstand hinter sich. Einstimmig hat man sich für Koalitionsverhandlungen mit der CDU ausgesprochen. In einem schwarz-roten Bündnis will Maas möglichst viele SPD-Positionen umsetzen.
Es ist für alle vollkommen klar, dass wir das, was wir vor der Wahl gesagt haben, auch nach der Wahl machen. Und deshalb wird das jetzt zügig vorangehen.
Oskar Lafontaine hat also vergeblich SPD und jetzt auch den Grünen eine Zusammenarbeit angeboten. Ob er selbst im Saarland bleibt oder in die Bundespolitik zurückkehrt, das ließ er heute offen. Premiere für die vier Abgeordneten der Piratenpartei. Sie posieren vor dem Landtag für die Presse und versprechen vor allem mehr Transparenz.
Wir wollen als gutes Beispiel vorangehen, indem wir natürlich zuerst mal unsere Sitzungen alle öffentlich machen, dass wir sie auch streamen und mal gucken, ob die anderen Parteien dann erkennen, dass man auch transparenter arbeiten kann.
Programmatisch wollen sich die Piraten weiterentwickeln. Als Schwerpunkte für die Parlamentsarbeit nennen sie Bürgerbeteiligung, Strukturwandel und Arbeitsmarktpolitik. Ihren Platz im Landtag müssen die Piraten erst noch finden.
Weitere Hintergrundinformationen zur Saarlandwahl haben wir für Sie auf tagesschau.de zusammengestellt, unter anderem einen Blick auf die Gründe für den Erfolg der Piratenpartei. In die Debatte über einen höheren Schutzwall für die Eurozone kommt Bewegung. Wie Bundeskanzlerin Merkel heute erklärte, solle der geplante ständige Euro-Rettungsschirm ESM weiter 500 Milliarden Euro umfassen. Parallel dazu könnte aber sein Vorgänger, der EFSF, einige Jahre weiterlaufen. Dadurch würden die Mittel um 200 Milliarden Euro ergänzt.
Seit Monaten ahnen es die Journalisten. Auch der für Juli geplante 500 Milliarden Euro schwere Rettungsschirm ESM könnte nicht ausreichen. Jetzt sieht das auch die Kanzlerin so und gibt den Märkten die Schuld.
Wir sehen eine relativ große, sage ich mal, Sensitivität oder Fragilität auch, wenn man sich die Zinsen anschaut von Portugal, aber jetzt auch die Zinsbewegung wieder von Spanien in der letzten Woche.
Auch die CSU kann mit dem Modell jetzt leben, die beiden Rettungsschirme EFSF und ESM parallel laufen zu lassen. Bisher war für Seehofer die rote Linie, dass der deutsche Anteil im Falle einer Haftung, also 211 Milliarden Euro, nicht erhöht wird.
Diese Rettungsschirme bedeuten noch nicht eine Erhöhung der Haftung, denn die Umsetzung der Rettungsschirme erfolgt durch Rettungspakete, zuletzt Griechenland. Und die werden so von uns behandelt, wie in der Vergangenheit auch. Immer mit Zustimmung des Parlaments, jeder einzelne Schritt.
Die SPD wirft der Bundesregierung Augenwischerei vor.
Das, was Frau Merkel da vorgelegt hat, war ja eine rote Linie, auch Herr Seehofer. Kein Cent mehr als 211 Milliarden. Jetzt zeigt sich, es wird am Ende der Woche das Gegenteil wahrscheinlich beschlossen. Es wird eine höhere Haftungssumme sein.
Zwar will Merkel die Kombination zweier Rettungsschirme noch mit den Regierungsfraktionen besprechen, doch hier im Bundestag gehen inzwischen die meisten davon aus, dass der Beschluss dafür Ende der Woche beim Treffen der Euro-Finanzminister kommt. Der Druck aus Europa auf Berlin war am Schluss offenbar zu groß.
In der Koalition gibt es jetzt eine grundsätzliche Einigung über die Kürzung der Solarförderung. Wenige Tage vor der Abstimmung im Bundestag haben die Spitzen der Fraktionen von Union und FDP dafür die Regierungspläne noch im Detail geändert. So wird es nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios verlängerte Übergangsfristen für Investoren geben. Damit wurde Bedenken der Länder Rechnung getragen, die dem Gesetz im Bundesrat noch zustimmen müssen. Es bleibt aber dabei, dass die garantierten Abnahmepreise dieses Jahr einmalig im Schnitt um 30% gesenkt werden.
Mehr als 20.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben sich heute in Baden-Württemberg an Warnstreiks beteiligt. Der Vorsitzende der Gewerkschaft, Verdi Bsirske, mahnte die Arbeitgeber, die Forderungen ernst zu nehmen. Verdi verlangt 6,5% mehr Lohn, das Arbeitgeberangebot liegt bei 3,3% über 2 Jahre. Für morgen sind auch Arbeitsniederlegungen an Flughäfen geplant.
Eine Woche nach seiner Wahl ist Bundespräsident Gauck zu seinem ersten Auslandsbesuch als Staatsoberhaupt in Warschau eingetroffen. Sein polnischer Amtskollege Komorowski empfing ihn zu einem Meinungsaustausch. Gauck hatte vor der Reise angekündigt, das Verhältnis zu Polen zu einem Schwerpunkt seiner Präsidentschaft machen zu wollen.
Es war ihm eine Herzensangelegenheit, seine erste Auslandsreise nach Polen zu unternehmen. Das sagte Bundespräsident Gauck schon kurz nach seiner Wahl. Heute hat er es wahrgemacht. Vor einer Stunde wurde er von Polens Präsident Bronisław Komorowski vor dem Belvedere, dessen privatem Wohnsitz in Warschau, begrüßt. Zur Stunde sitzen die beiden Politiker beim Abendessen. Die politischen Gespräche sind für morgen vorgesehen.
Das ist eine Herzensstadt.
In den Zeitungen wird Gauck heute mit dem Satz zitiert, er bewundere Polen. Auch deshalb stehen die Menschen dem neuen deutschen Präsidenten äußerst wohlwollend gegenüber.
Ich habe ihm das auch abgenommen, dass er auf keinen Fall ein Placebo-Manöver, weil er nicht nach Frankreich kann, deswegen, wegen des Wahlkampfes, deswegen fährt er nach Polen. Nein, ich glaube schon, dass dieses Polen für ihn wichtig ist.
Das deutsch-polnische Verhältnis ist inzwischen so normal, dass an den Präsidentenbesuch noch nicht einmal große Erwartungen geknüpft sind. Wir Polen müssen uns nichts davon versprechen. Was zählt, ist das Händeschütteln und die Geste, dass er gekommen ist. Die Botschaft heißt, Deutschland nimmt uns ernst und wendet sich in Richtung Osten, wenigstens der neue Präsident.
Außer Angela Merkel gab es in den letzten 2 Jahren noch einen weiteren Garanten für ein gutes deutsch-polnisches Verhältnis, Christian Wulff. Der zeigte Flagge, sprach in Auschwitz, ließ Komorowski die Berliner Rede halten. Große Fußstapfen für Bundespräsident Gauck. Und doch scheint bisher alles zu passen. Der Anfang jedenfalls ist gemacht.
Die französische Regierung geht weiter davon aus, dass es sich bei dem Attentäter von Toulouse um einen Einzeltäter handelte. Derzeit versucht die Justiz aber zu klären, ob Mohamed Merah von seinem älteren Bruder Abdelkader unterstützt wurde. Gegen ihn leitete die Anklagebehörde ein Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Beihilfe zum Mord. Der 29-Jährige wies das zurück.
Gestern Abend, nach mehr als 48 Stunden Verhör, wurde Abdelkader Merah, der Bruder des Mörders von Toulouse, in das Gefängnis von Fresnes nahe Paris gebracht. Das französische Fernsehen zeigt heute dieses Foto von ihm. Schon seit einiger Zeit wurde er von den Behörden wegen des Verdachts auf islamistischen Extremismus beobachtet. Bereits am Freitag hatte ihn die Polizei in seinem Haus in der Region von Toulouse festgenommen. Die Ermittler sehen jetzt genügend Anhaltspunkte für eine mögliche Komplizenschaft bei den Mordanschlägen. Über seine Anwältin ließ Abdelkader Merah heute dementieren, dass er die Taten seines Bruders Mohammed befürwortet habe. Berichte, dass er stolz auf die Morde seines Bruders sei, stimmen nicht. Er verurteilt diese Taten ganz entschieden. Er soll aber zugegeben haben, am Diebstahl des Motorrollers beteiligt gewesen zu sein, den sein Bruder Mohammed hier im Bild bei den Attentaten nutzte. Ansonsten hat die Polizei bislang keine weiteren potenziellen Komplizen des Toulouse-Attentäters ausfindig gemacht, wie Präsident Sarkozy heute Morgen im Radio bestätigte. Mohamed Merah ist übergangslos vom Kleinkriminellen zum Terroristen geworden. Nach unserer bisherigen Kenntnis gab es keine Terrorzelle. In Marokko wurde heute das erste Opfer des Attentäters beigesetzt. Der franko-marokkanische Fallschirmjäger Imad Ben Citadin wurde schon am 11. März von Merah in der Nähe von Toulouse erschossen.
Der oberste Gerichtshof der USA befasst sich seit heute mit einem der umstrittensten Themen der Innenpolitik des Landes, der Gesundheitsreform von Präsident Obama. Im Mittelpunkt der dreitägigen Anhörung steht die Frage, ob die Regierung verlangen darf, dass jeder Bürger eine Krankenversicherung abschließt. 26 US-Bundesstaaten sowie Versicherungen und Pharmafirmen haben Klage eingereicht. Sie halten die Reform für verfassungswidrig.
Wir lieben unsere Verfassung, skandieren die Gegner der Gesundheitsreform. Und wir lieben Obamas Reform, rufen die Befürworter ebenso überzeugt zurück. Wie kein anderes Thema spaltet Obamacare Amerika. Lange bevor die Richter heute Morgen zusammenkamen, hatten Gegner und Befürworter vor dem obersten Gericht Stellung bezogen. Das Gesetz ist unamerikanisch und gegen die Verfassung. Sie sieht Amerikas Freiheit bedroht. Eine Regierung, die unsere Gesundheit kontrolliert, kontrolliert doch alles. Wir haben ohne Frage großartige Medizin hierzulande, wie sie in Deutschland auch, wirbt dieser Arzt für die Reform. Aber Leute, die keinen Zugang dazu haben, die leiden fürchterlich in unserem Land. Das ist der umstrittene Kern. Bis 2014 soll es solche freiwilligen Massenbehandlungen von Unversicherten nicht mehr geben. Dann sollen möglichst alle, auch die bis dato 30 Millionen Unversicherten, eine Versicherung haben, und zwar verpflichtend. 3 Tage lang werden die obersten Richter Argumente hören und am Ende entscheiden müssen, ob Obamas Gesundheitsreform der Verfassung entspricht. Obama unterzeichnete sie vor ziemlich genau 2 Jahren. Es ist sein großes Reformprojekt. Die Entscheidung der Richter hat Sprengkraft für den Präsidenten. Sie kann seine Wiederwahl beflügeln oder ihm eine empfindliche Niederlage verpassen. Es ist ein hochemotionales Thema, mit dem sich trefflich Stimmung machen lässt.
Zum Abschluss eines Besuchs in Mexiko hat Papst Benedikt XVI. Eindringlich zu einem Ende der Gewalt in dem Land aufgerufen. Die Antwort auf Korruption und Drogenkriege sei eine brüderliche Gesellschaft. Heute Abend wird der Papst in Kuba erwartet. Dort will er sich unter anderem mit Staatschef Raúl Castro treffen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 27. März.
Das Zentrum des stabilen Hochs liegt bei Großbritannien. Es bringt uns in Deutschland weiterhin freundliches und trockenes Frühlingswetter. Erst ab Donnerstag ändert sich das Wetter, dann wird es von Norden her wechselhafter. In der Nacht ist es meist klar, im Norden sowie am Morgen in der Nähe von Gewässern bilden sich einzelne Nebelfelder, die sich am Vormittag auflösen, dann viel Sonne. Ein paar Wolken tauchen über der Nordosthälfte auf, sonst ist es meist wolkenlos. In der Nordosthälfte mäßiger, stellenweise auch frischer Wind, sonst weht er schwach bis mäßig. In der Nacht 6 Grad im Rhein-Main-Gebiet und minus 2 Grad in Bayern. Am Tag 11 Grad an der Nordsee und 21 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch ist es sonnig, im Nordosten auch mal wolkig, dort lebhafter Wind. Am Donnerstag im Norden und in der Mitte neben freundlichen Momenten auch einige Wolken, im Süden scheint häufig die Sonne. Am Freitag ist es im Südwesten und an den Küsten mitunter freundlich, sonst viele Wolken und etwas Regen, verbreitet ist es windig.
Wir sind wieder um 22.15 Uhr für Sie da mit den Tagesthemen. Karin Mioska fragt darin den Vizechef der Piratenpartei, Bernd Schlömer, wie nachhaltig der Erfolg seiner Partei sein kann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.